SWR 2 Tandem.
Die Filmemacherin Miriam Leutze reist seit Jahren immer wieder nach Kirgisistan. Mit Kamera und Mikrofon hat sie dort Frauen begleitet, die sich unermüdlich für den Umweltschutz einsetzen und die Nichtregierungsorganisation KAREK gegründet haben. KAREK ist nicht nur eine politische Interessengruppe, sondern auch eine Gemeinschaft unabhängiger Frauen. Miriam Leutzes Dokumentarfilm Flowers of Freedom wurde auf der diesjährigen Berlinale uraufgeführt. Der Film und das Radiofeature erzählen von Frauen, die in einer traditionellen Gesellschaft ihre eigenen Wege gehen. Wenn wir nichts tun, wer dann?
Eine Plattenbausiedlung aus Sowjetzeiten am Rande der kirgisischen Hauptstadt Bischkek. Zwischen den Wohnblocks funkeln die schneebedeckten Gipfel des Tien-Shan-Gebirges in der Morgensonne. In einer der Wohnungen ist trotz der frühen Stunde schon reges Leben.
Das ist unser Schönheitssalon. Oje, Bibühan schminkt sich bis zum Umfallen.
Erkingül, Sakish, Azel, Bibühan, Asa, Sakia, Tamara und Nasgül sind am Vorabend aus ihrem Bergdorf in die Hauptstadt gekommen.
Wir sind alle aufgeregt. Wir bekommen heute einen Orden als Heldinnen der Revolution verliehen. Deswegen machen wir uns schön. Oh, es ist schon 8 Uhr.
Wann haben wir letztes Jahr mit den Demos angefangen?
Um 11 Uhr morgens. Erkingül gründete 2003 in Baskon eine Umweltorganisation, die sie KAREK, Pupille, nannte. Baskon ist ein langgestrecktes Dorf mit ca. 7.500 Einwohnern auf 1.800 Metern Höhe am Ufer des Sees Issyk-Köl. In den Bergen oberhalb des Dorfes wird seit Mitte der 90er Jahre Gold abgebaut. Die kirgisisch-kanadische Kumtor-Goldmine gilt als eine der Hauptpfeiler der kirgisischen Wirtschaft. Wachsam wie eine Pupille sollte die NGO KAREK die Aktivitäten der Mine im Blick behalten. Am Anfang machten nur wenige Frauen aus dem Dorf mit.
Es lebe Kirgisistan! Es lebe Kirgisistan!
7. April 2011. Auf den Straßen der kirgisischen Hauptstadt Bischkek herrscht Feiertagsstimmung. Hunderte von Menschen marschieren, rot-gelbe Kirgisistan-Fähnchen schwenkend, Richtung Parlament. Ein Jahr zuvor forderten hier auf dem Alato-Platz Tausende den Rücktritt von Präsident Kurmanbek Bakiev. Scharfschützen feuerten in die Menge. 87 Menschen starben. Mehrere Wochen dauerte es, bis Präsident Bakiev aufgab und ins Exil nach Weißrussland ging. Heute ist Kirgisistan eine parlamentarische Demokratie. Auch die Frauen von KAREK haben gegen Präsident Bakiev demonstriert.
Wir sind heute einfach glücklich. Wir können es selbst noch gar nicht richtig glauben, dass wir jetzt in einer Demokratie leben.
Die Frauen haben sich bei Demonstrationen gegen die Kumtor-Goldmine kennengelernt. Ein Giftunfall war der Auslöser. 1998 stürzte ein Lastwagen der Mine mit giftigem Cyanid beladen in den Fluss, der das Dorf mit Trinkwasser versorgt. Hunderte Bewohner erkrankten, einige starben. Sie hatten vergiftetes Wasser getrunken, da der Unfall 5 Stunden lang nicht gemeldet worden war. Die Entschädigung, die das Bergbauunternehmen an den Staat gezahlt hatte, kam nicht bei den Leuten im Dorf an. Demonstrationen wurden vom damaligen Regime niedergeschlagen, eine Nachrichtensperre verhängt. Erst 2005, 7 Jahre nach dem Unfall, regte sich erneut Widerstand. Erkingül begann mit ihrer Umweltorganisation KAREK, Demonstrationen zu organisieren und Forderungen zu stellen, die an ein Ultimatum geknüpft waren. Die Frauen verlangten eine unabhängige Untersuchungskommission, um in der Mine Bodenproben zu nehmen. Entschädigung für Ernteausfälle und einen Vertrag, der dem kirgisischen Staat mehr Steuereinnahmen und Anteile an den Gewinnen aus der Goldproduktion zusichern sollte. Als weder die Betreiber der Goldmine noch die Politiker in Bischkek darauf reagierten,
blockierten die Frauen von Karek zusammen mit anderen Dorfbewohnern die Zufahrt zur Mine.
Wir sind nur mutige Mädchen. Egal wie viele Polizisten auftauchen, die Mädchen haben keine Angst, wenn sie mit mir unterwegs sind. Tamara war die Erste, die sich meiner NGO angeschlossen hat. Als wir mit den Demonstrationen und Straßenblockaden angefangen haben, sind die anderen zu uns gestoßen. So habe ich Sakish kennengelernt, Arzar, Bübühan, Nazgül. Wir wurden eine eingeschworene Truppe.
Als ich vor einigen Jahren das erste Mal von Erkingül und den demonstrierenden Frauen im Dorf Baskon hörte, war ich wie elektrisiert. Ich fragte mich, was sind das für Frauen, die gegen eine Goldmine kämpfen und in die politische Opposition gegen ein autoritäres Regime gehen? Woher nehmen sie den Mut?
Ich habe es nie gezeigt, aber ich hatte oft Angst. Die Staatsanwaltschaft hat mir damals einen Drohbrief geschickt. Sie schrieben, falls wir es noch einmal wagen sollten zu demonstrieren, wäre ich die Erste, die sie verhaften würden. Aber das konnte mich nicht aufhalten. Wie oft haben meine Eltern deswegen geweint? Eure Töchter müsste man erschießen, sagten die Nachbarn zu ihnen. Warum demonstrieren sie bloß? Meine Eltern haben sehr gelitten. Sie haben mich angefleht, damit aufzuhören. Sie werden dich umbringen, sagten sie zu mir. Während der Demos ruhten die Hoffnungen der Menschen auf mir. Ich konnte nicht einfach damit aufhören. Ich hätte so viele enttäuscht. Ich musste es bis zum Ende durchziehen.
Nach der Parade und der Ordensverleihung sitzen wir zusammen in einem Café am Stadtrand von Bischkek. Auf dem Tisch stehen Schalen mit frischem Obst, verschiedene Salate mit Namen wie Funchosa und Olivier, außerdem Samse, gefüllte Teigtaschen. Dazu gibt es Tee und zur Feier des Tages kirgisischen Wodka. Erkingül hält ein Glas in der Hand und ist aufgestanden.
Wir hätten nie gedacht, dass wir einmal an einer solchen Tafel zusammensitzen und feiern würden. Unter was für einem Druck standen wir damals? Wir wussten nicht, was der nächste Tag bringen würde. Ihr, die ihr euch getraut habt, auf die Straße zu gehen, seid Heldinnen. Auf euch!
Am nächsten Morgen sind alle etwas angeschlagen vom Feiern. Nur Sakish nicht. Sie ist die Fahrerin bei Karek und hat sich am Abend vorher schon früh in ihrem Auto schlafen gelegt. Deshalb ist sie am nächsten Morgen auch als Erste wach und macht ihren alten Audi 80 für die Rückfahrt ins Dorf startklar.
Ich habe schon als kleines Mädchen davon geträumt, meinen Lebensunterhalt als Chauffeurin zu verdienen und jemand Wichtiges durch die Gegend zu fahren. Irgendwann hatte ich genügend Geld zusammen und habe mir ein gebrauchtes Auto gekauft. Zuerst habe ich Baktigül, später Erkingül gefahren. Ich habe es geschafft, mir meinen Kindheitstraum zu erfüllen. Soweit ich weiß, war ich die erste Frau im Dorf, die ihr eigenes Auto fuhr.
Über breite Straßen, die von den Sowjets angelegt wurden, fahren wir wenig später hinaus aus Bischkek. In die Jahre gekommene Plattenbauten stehen neben neu hochgezogenen, schicken Wohnhauskomplexen. Sakish hat in den letzten Jahren die Frauen von Karek überall hinkutschiert. Zu Sitzblockaden, Demonstrationen oder Gesprächen mit Lokalpolitikern. 1974
Pokrovka. Ich wurde 1974 in eine einfache Familie von Viehzüchtern hineingeboren und verbrachte die meiste Zeit meiner Kindheit in den Bergen. In Baskon gab es ein Internat für die Kinder der Viehzüchter, das ich 8 Jahre lang besuchte. Anschließend machte ich eine Lehre zur Schneiderin. Danach verkaufte ich eine Zeit lang die Milch unserer Kühe und selbstgemachte Butter. 2005 kam ich dann zu Karek. Seither engagiere ich mich für die Menschenrechte.
Musik Nur wenige Kilometer hinter der Stadtgrenze von Bischkek fängt eine ganz andere Welt an. Dörfer mit Häusern aus Lehm, umgeben von hellblau gestrichenen Gartenzäunen, fliegen vorbei. Immer wieder gibt es atemberaubende Ausblicke auf das Tien Shan-Gebirge, einem Ausläufer des Himalaya. Nach 4 Stunden Fahrt erreichen wir den Issyk-Köl-See. Die Fahrt am Südufer des zweitgrößten Gebirgssees der Welt dauert noch einmal 2 Stunden. Dann endlich erreichen wir Baskon, das Dorf, in dem Sakish, Asel und Erkengül leben. Es ist früher Abend. Sakish lebt mit ihrem älteren Bruder, dessen Frau und 3 Neffen und Nichten in einem einfachen Haus. Gegenüber der Eingangstür steht ein Ofen, in dem mit Köng, getrocknetem Kuhdung, geheizt wird. Ein kleiner, niedriger Tisch mit 5 Holzhockern, ein hellblau gestrichener Küchenschrank und eine elektrische Kochplatte machen die Einrichtung der Küche komplett. Das Schlafzimmer ist gleichzeitig auch das Wohnzimmer. In einer Ecke steht ein Fernseher. An der Wand hängt ein handgestickter Wandbehang und der Boden ist mit wärmespendenden Filzteppichen ausgelegt. In einer anderen Ecke sind Töschöks aufeinander gestapelt. Handgenähte und bunt verzierte Schlafmatten für die Nacht. Sakish macht sich daran, das Abendessen vorzubereiten. Die Feuerstelle zum Kochen liegt in einem Nebenhaus auf der anderen Seite des Hofes. Mit ihren kurzen Haaren, dem roten Kapuzenshirt, Jeans und Turnschuhen entspricht Sakish so gar nicht dem Bild einer kirgisischen Dorffrau. Auch dass sie nicht verheiratet ist und keine Kinder hat, ist ungewöhnlich.
Die Leute sagen ständig, dass ich unbedingt heiraten muss.
Warum hast du denn nicht geheiratet?
Ich habe leider keinen netten Mann getroffen. Und ich lebe gerne frei und unabhängig.
Ist das der einzige Grund? Ich hake noch einmal genauer nach.
Ich wurde früher mal entführt von einem Jungen. Ich wollte ihn auf gar keinen Fall heiraten. Er hat mir überhaupt nicht gefallen. Deshalb bin ich abgehauen. Seitdem wollte ich nicht mehr heiraten.
Ala Kachu, Brautraub, ist ein schwieriges, tabubesetztes Thema. Was Sakish zugestoßen ist, kann auch heute noch jungen Frauen in Kirgisistan passieren. Erst als wir am späten Abend einen Spaziergang durch das dunkle Dorf machen und das Aufnahmegerät ausgeschaltet ist, erzählt Sakish, wie ungewöhnlich es vor 13 Jahren war, dass ein Mädchen den Mut hatte, sich zu wehren. Damals hätten fast alle nach einer Entführung geheiratet. Heute sei das anders. Heute gibt's Mobiltelefone. Das Mädchen könne seine Eltern anrufen und die fragen dann: Willst du ihn heiraten oder sollen wir dich holen? Ich frage mich, wie es sein kann, dass in einem Land, in dem Mädchen und Frauen so behandelt werden, auf der anderen Seite eine Gruppe von Frauen derart mutig auftritt und selbstbewusst Forderungen stellt.
Als ich Erkengül kennenlernte, war ich fasziniert davon, wie sie sich für die Menschenrechte einsetzt. Deshalb wollte ich mit ihr zusammenarbeiten. So haben wir angefangen, zusammen zu demonstrieren.
Sie behaupten, wir von Karek würden die Leute zum Demonstrieren hierher karren. Gestern hat das Minenunternehmen erklärt, dass sie uns den Prozess machen wollen. Dann sollen sie nicht nur mich, sondern die ganze Bevölkerung vor Gericht stellen.
Ja, dann sollen sie uns alle verklagen.
Wir haben Krankenakten von Menschen, die vergiftet wurden. Alle hier haben 1998 Cyanidvergiftungen erlitten. Mit diesen Krankenakten bringen wir das Unternehmen vor Gericht. Die meisten Akten haben sie ja verschwinden lassen.
Erkengül wurde wegen ihres Engagements von der Regierung Bakiew bedroht. Auch ihre Familie war davon betroffen. Sie ist ein unglaublich mutiger Mensch. Viele Menschen geben sofort auf, wenn man ihnen Angst einjagt. Aber Erkengül hat eine Entschädigung durchgesetzt. Und jetzt kämpft sie um Schmerzensgeld für einige Opfer. Präsident Bakiev wurde gestürzt. Als er noch an der Macht war, hatten wir Angst vor seinen Leuten. Sie haben uns überwacht und versuchten, uns einzuschüchtern. Jetzt, wo er weg ist, haben wir von nichts mehr Angst. Wir können uns frei bewegen und machen, was wir wollen.
Es ist spät geworden. Vom Stapel mit den Schlafmatten holt Sakish drei Töschök. Daraus bereitet sie mir ein wunderbar weiches Nachtlager. Am nächsten Morgen begleite ich Sakish zum Wasserholen an den Fluss. Fließendes Wasser gibt es in keinem der Häuser. Die Menschen im Dorf leben vom Ertrag ihrer Felder und Gärten. Viele Familien haben auch Tiere, Hühner, ein oder zwei Kühe, Pferde und ein paar Schafe. Geld ist knapp und so arbeiten vor allem jüngere Leute häufig im Ausland, in Russland oder Kasachstan. Manche haben aber auch in der Kumtor-Goldmine Arbeit gefunden. Fast jeder träumt von einem Job in der Mine, die auf 4000 Meter Höhe oberhalb des Dorfes liegt. Die Gehälter sind hoch. Bis zu 800 US-Dollar monatlich kann man verdienen. Das Durchschnittsgehalt liegt in Kirgisistan bei nur 70 Euro im Monat. Es wird gemunkelt, dass ein Arbeitsplatz in der Mine bis zu 2000 Dollar Schmiergeld kostet. Der Bergbau hat das Dorf gespalten. Die einen verdienen gutes Geld, andere leiden noch immer an den Folgen des Cyanidunfalls. Sakish kocht Tee mit dem Wasser aus dem Fluss. Die Verunreinigung, zum Beispiel durch Fäkalien von Tieren, ist ein großes Problem. Doch sauberes Wasser gibt es im Dorf nicht. Zum Frühstück essen wir Spiegelei und selbstgebackenes Brot mit Marmelade. Dann machen Sakish und ich uns auf den Weg ins Büro.
Schreibt, dass seine Schwester im Jahr 1998 gestorben ist und dass er keine Hilfe bekommen hat.
Soll ich den Totenschein dazulegen?
Ja, bitte. Ich werde schreiben, dass die Kumtor-Mine Schuld am Tod seiner Schwester hat. Deshalb müssen sie eine Entschädigung zahlen.
Im Büro der Umweltorganisation KAREK sind Erkingül, Tamara und Azel gerade dabei, Krankenakten zu sichten und den Stand eines Gerichtsprozesses zu besprechen. Die Einrichtung ist karg. Drei alte Schreibtische, darauf ein Computer und ein Telefon. An der Wand steht ein altes Sofa.
Die meisten Aktivistinnen sind Frauen. Ich glaube, die Mutlosigkeit der Männer hat damit zu tun, dass sie Angst haben, ihre Jobs zu verlieren. Sie haben Angst, ihre Kinder und ihre Familien nicht mehr ernähren zu können, falls ihnen gekündigt wird. In Kirgisistan gibt es 5 große Nichtregierungsorganisationen, die von Frauen geleitet werden. Als das Unglück 1998 passiert ist, haben wir hier auf dem Dorf kaum etwas erfahren. Einige bekannte Aktivistinnen aus der Hauptstadt versorgten uns mit Informationen. Mit ihrer Unterstützung formulierten wir unsere Forderungen und stellten ein Ultimatum. Aber es kam keine Reaktion, weder vom Minenunternehmen noch von der Regierung. Da bekam ich Angst, dass die Polizei gegen die Menschen gewaltsam vorgehen könnte. Ich habe Tülukan Ismailova angerufen. Sie ist eine bekannte Menschenrechtlerin. Ihr Rat war mir wichtig. Sie hat mich ermutigt. Sie sagte, hab keine Angst, geh deinen Weg. Am nächsten Tag haben wir die Straße blockiert.
Seid ihr verantwortlich für den Cyanidunfall? Ja, das seid ihr. Leiden die Menschen deshalb? Ja. Warum geht die Regierung dem Unternehmen nicht an die Gurgel und schützt uns?
Jahrelang blockierten Erkingül und ihre Mitstreiterinnen immer wieder die Zufahrt zur Goldmine. Sie forderten eine Entschädigung für die verlorene Ernte.
Nach dem Cyanidunfall 1998 waren viele Tiere verendet. Und keiner wollte damals Getreide, Kartoffeln, Äpfel und Aprikosen von den Bauern aus Baskon und den umliegenden Dörfern kaufen. Schließlich schafften es die Frauen von Karek, 3,7 Millionen US-Dollar von den Betreibern der Goldmine für die Bevölkerung aus 5 betroffenen Dörfern zu erstreiten. Jede Familie bekam ca. 1000 US-Dollar. Viel Geld in einem Land, das zu den ärmsten Staaten Asiens gehört.
Von dem Gold aus der Mine haben wir nichts. Früher schaffte die Regierung das ganze Gold beiseite. Heute sind es die Firmenbosse. Denen ist es egal, wenn wir Kirgisen leiden.
Die Aktivistinnen von Karek arbeiten ehrenamtlich. Nur wenn es Projektgelder gibt, bekommt jeder ein kleines Gehalt ausgezahlt. Maximal 3000 Som, 50 Euro im Monat. Davon kann man auch im Dorf nicht leben. Deshalb haben alle noch andere Jobs. Sakish und Asel nehmen mich mit zu einem ihrer Jobs. Jedes Frühjahr fahren sie von Hof zu Hof und kaufen Ziegenwolle auf. Die Wolle verkaufen sie an Händler aus China für die Produktion von Kaschmirwolle. Die feine Ziegenwolle ist begehrt.
Ich nähe Souvenirs aus Filz. Was wir mit den verschiedenen Jobs verdienen, reicht nicht zum Leben. Deshalb will ich nach Russland gehen, um dort zu arbeiten. Wir brauchen einfach mehr Geld. Mein Sohn möchte studieren und ich hätte gerne ein eigenes Haus. Hier gibt's keine guten Jobs. Wenn jemand Arbeit hat, dann liegt der Monatslohn bei maximal 50 Euro. Das reicht einfach nicht.
Wir kaufen Ziegenwolle zu einem guten Preis. Hey Mädels, habt ihr Ziegen?
Nach einem langen Tag kommen wir schmutzig und verschwitzt zu Asel nach Hause und trinken Tee. Machen denn andere Frauen auch so eine Arbeit?
Nein.
Was sagen denn die Leute dazu?
Sie loben uns und sagen, wir seien außergewöhnliche Mädchen.
Manche sind sogar richtig stolz auf uns, weil wir Männerarbeit machen.
Ich finde euch auch toll. Ihr seid starke Frauen.
Danke, aber nenn uns nicht Frauen, sag lieber Mädchen.
Warum?
Wenn du Frauen sagst, bedeutet das dick und alt.
Dann nenne ich euch natürlich Mädchen.
Ohne unsere früheren Ehemänner würden wir noch viel jünger aussehen. In meinem Pass steht immer noch ledig. Ich war offiziell noch nie verheiratet.
Offiziell seid ihr also ledig. Warum?
Manche Frauen werden einfach entführt, dann gibt es oft keine Heiratsurkunde. Ich wurde auch entführt. Ich wollte ihn nicht heiraten, aber dann bin ich sofort schwanger geworden. Als das Kind kam, habe ich vorgeschlagen zu heiraten. Aber er sagte, wenn du gehst, müsste ich ja für das Kind zahlen.
Hat er dich nach der Entführung
vergewaltigt? Klar bist du vergewaltigt, wenn du entführt wirst. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Sie entführen dich einfach. Das ist bei uns so Brauch. Er hat mich wirklich vergewaltigt. Ich bin immer wieder weggelaufen.
Er hat Asel gegen ihren Willen entführt. Sie hat ihn nicht geliebt.
Ich bleibe nicht bei dir, habe ich gesagt. Obwohl ich nicht wollte, bin ich ein Jahr geblieben. Dann bekam ich das Kind und bin gegangen. Ich habe eben meinen eigenen Kopf.
Achtzehn Jahre ist das jetzt her. Nach der Geburt ist Asel zu ihrer Mutter zurückgekehrt und hat ihren Sohn alleine großgezogen. Weder Asel noch Sakish haben sich in ihr Schicksal gefügt. Sie sind nicht bei den Männern geblieben, die sie entführt haben.
Dafür müssen sie als alleinlebende Frauen im Dorf immer wieder schiefe Blicke ertragen, ganz abgesehen von der wirtschaftlichen Unsicherheit. Trotz allem haben sie sich für diesen Weg entschieden. Und sie haben sich politisch engagiert.
Ich weiß nicht, was aus uns geworden wäre, wenn die Revolution gescheitert wäre und das Volk nicht gewonnen hätte. Ich würde jetzt im Gefängnis sitzen. Die anderen wären wahrscheinlich auf Bewährung frei. Aber mich hätten sie verhaftet, weil die Anführer immer verhaftet werden. Wir haben echt Glück gehabt. Wie gut, dass wir der Revolution zum Durchbruch verholfen haben. Wir demonstrieren seit 2005. Manche sogar seit dem Unfall 1998.
Erkingül schaffte im Nachrückverfahren im Mai 2011 als Kandidatin der Sozialdemokraten den Sprung ins kirgisische Parlament und kämpft dort heute für bessere Umweltstandards in der Bergbauindustrie. Asil ist zum Arbeiten nach Russland gegangen. Nach einem Jahr kehrte sie krank nach Kirgisistan zurück. Sagisch versucht mit anderen Karek-Frauen ein Community-Radio in Baskon zu gründen. Erkingül ist ja jetzt im Parlament. Warum arbeitest du nicht als ihre Fahrerin?
Das ist leider unmöglich. Die Abgeordneten haben Dienstfahrzeuge mit Fahrern. Es sind alles Männer, die dort als Fahrer arbeiten.
Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Frauen getroffen habe. Wenn wir ständig Angst gehabt hätten, wären wir nicht weit gekommen. Ich brauche solche Frauen, die bereit sind zu kämpfen, wenn es sein muss.
Wenn wir nichts tun, wer dann? Frauenleben in Kirgisistan, ein Feature von Miriam Leutze. Die deutschen Stimmen waren Lena Drieschner, Nadine Kettler, Lisa Wildmann und Anne Lessmeister. Ton Daniel Sänger und Judith Rübenach, Regie Maria Omer, Redaktion Karin Hutzler.